Ja, vielen Dank, Elisabeth, für dieses Video von Gerhard Stamm. Als es gedreht wurde und wahrscheinlich auch die einzelnen Filmsequenzen besprochen, da konnte ja niemand ahnen, dass er ein paar Wochen später, dass sich das erfüllt hat, von dem er selber gesprochen hat, dass unsere Zeit hier begrenzt ist und dass wir nicht wissen, wann wir gehen und wir unterschiedlich Zeit haben, das Evangelium zu verkündigen und das hinauszusagen, was uns unser Leben ausmacht. Und ich kann das immer noch nicht richtig fassen. Ich hatte vorhin auch Tränen in den Augen. Ich kannte ihn persönlich. Und wenn man das so sieht und auch so hört, dann kommen da manche Erinnerungen. Und von dem her bin ich unheimlich bewegt von dem, was er so hinterlässt. Und auch wenn man dann die Nachrichten seiner Frau liest, die jetzt so über die E-Mail-Verteiler kommen, wie es ihr geht, wo er gesagt hat, er ohne seine Brigitte, das geht nicht, aber sie ohne ihn, das geht auch nicht. Ne? Es hat mich sehr bewegt und von dem her vielen Dank. Gerhard, wenn wir uns wiedersehen, dann musst du mir aber das mit dem weißen Hemd und dem gut riechen von einem Prediger in Deutschland erklären. Wir haben heute einen Psalm vor uns, Psalm 33, letzte Woche Psalm 32, diese Woche Psalm 33 und es ist ein völlig anderer Psalm als der letzte Woche. Letzte Woche sehr persönlich, ein Psalm Davids, sehr biografisch, die größte Krise seines Lebens, die er in diesem Gebet verarbeitet im Rückblick und heute ein ganz anderer Psalm, ein Psalm, der anonymisiert bleibt, wo kein Autor dabei steht, kein David, keine Söhne Korachs, kein Asaf, niemand. Und der vom ganzen Aufbau des Psalmes her darauf hindeutet, dass es ein Psalm ist, der im Gottesdienst gebetet wurde. Er ist angeordnet von den Versen her nach dem hebräischen Alphabet. Alphabetisch angeordnet und entsprechend der Anzahl der hebräischen Buchstaben ist ein Psalm, der im Gottesdienst gebetet wurde. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, aber ich versuche das mal in Israel vor 3000 Jahren in einem großen Tempel, herrlich und prächtig, da ist unser Zack wirklich nichts dagegen. Und da sind nicht nur 150 Leute da oder 200, je nachdem, und manchmal vielleicht auch noch mehr, sondern es sind Tausende da. Das ganze Volk macht sich auf. Und in diesen Mauern stehen die Menschen. Sie sitzen nicht. Vielleicht, ich habe mir überlegt, warum sitzen sie eigentlich, warum stehen sie? Wahrscheinlich haben sie keine so bequemen Stühle wie wir. Hatten sie nicht. Aber ich frage mich, wenn sie sie gehabt hätten, hätten sie sie in den Saal gestellt? Hätten sie in den Thronsaal Gottes Stühle gestellt, damit man sitzt, wenn man Gott anbetet? Warum sitzen wir eigentlich? Warum stehen wir nicht? Warum sagen wir stehen vor Gott und sitzen und haben die Beine über unsere Knie verschränkt? Und das ist so der Punkt, wo ich in meinem eigenen Leben merke, wie sehr das, was ich glaube, hier oben manchmal hier drin und in meinen Händen und Füßen so wenig verankert ist. Wir werden sicherlich keine von unserer Mentalität her weder eine Gemeinde noch ein Volk werden, das vielleicht so emotional ist, dass man zu jeder Gelegenheit und bei jedem ersten Musikklang, der hier vorne kommt, sofort aufsteht und enthusiastisch die Hände erhebt und Gott laut anbetet, aber ich frage mich dann, wie wird es dann mal im Himmel sein? Wo wird unser Platz sein? Wo wird man uns hinstellen? In die erste Reihe? Oder sagt man, die stellen wir jetzt mal lieber nach hinten. Ne? Vorne sollen die anderen hin, die ein bisschen mehr hermachen. Mal sehen, da stehen dann vielleicht auch die mit den Löchern in der Nase. Oder andere. Der Psalm, den wir heute vor uns haben, ist ein solcher Psalm. Ein Psalm zum Lob Gottes. Das Thema lautet allmächtig. Und wir sind manchmal so in unseren Köpfen verankert, dass wir allmächtig wissen, aber allmächtig nicht glauben. Allmächtig wissen und sagen, ja, aber. Ich wünschte mir, dass ich in meinem Leben weniger Ja, aber habe. Wir werden jetzt nachher diesen Psalm hören. Und ich habe das schon mal gemacht und das tue ich mich einfach schwer. Ich kann viele Texte aus der Bibel lesen als einen Predigttext, als Grundlage für eine Predigt, aber ein Psalm ist etwas anderes. Ein Psalm ist ein Gebet. Ein Psalm ist ein Lied. Ein Psalm wendet sich nicht an mich. Und ein Predigttext nicht an euch, sondern ein Psalm, ein Gebet wendet sich an Gott. Ich habe schon manchmal erlebt, dass manche Menschen, die beten so, als wenn sie in ihrem Gebet sozusagen ihre Predigt weiter beten an die Gemeinde und Gott gar nicht ansprechen, sondern im übertragenen Sinne weiter predigen im Gebet. Aber Gebet ist etwas, was uns vor Gott stellt. Und dieser Psalm stellt uns vor Gott. Und ich möchte gerne, dass wir uns jetzt auch vor Gott stellen dann, wenn wir diesen Psalm beten. Und dass wir diesen Psalm, auch wenn wir vielleicht die Worte nicht kennen, nach der Übersetzung, die ich auch ausgesucht habe, vielleicht unbequem oder unbekannt sind, dass wir ihn beten. Und dass wir ihn beten, so wie er es hier zum Ausdruck bringt, jubelt und lobt ihn und betet ihn an. Und überlegt euch selber, wie ihr das tun wollt. Und es hilft uns vielleicht, wenn wir dazu aufstehen und ich bitte euch, dass wir diesen Psalm miteinander beten. Jubelt über den Herrn, die er nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist den Herrn zum Klang der Zither, spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. Der Herr macht die Absichten der Völker zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen Generationen. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz. Er achtet auf alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. Und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen, sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vor dem Tod retten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ihr dürft euch wieder setzen, nicht widersetzen. Dieser Psalm beginnt mit einem fünffachen Lob. Er beginnt mit einer fünffachen Aufforderung zum Lob Gottes. Warum? Warum müssen wir aufgefordert werden, fünfmal Gott zu loben? Warum? Warum muss man uns überhaupt auffordern, Gott zu loben? Warum geht das nicht automatisch? Warum kommt das nicht aus dem tiefsten unseres Herzens heraus? Warum ist es immer so verhalten, so geduckt, so verschämt, so weil wir denken, ach, wir wollen ja keine Charismatiker werden? Warum eigentlich? Warum nicht laut? Warum nicht kräftig? Warum nicht so mit voller Überzeugung, der Brust und der Überzeugung? Und ich habe mich gefragt, warum fordert dieser Psalm uns fünfmal gleich am Anfang auf, Gott zu loben? Liegt es an unserer Trägheit oder liegt es andererseits an unserem Enthusiasmus? Liegt es uns sozusagen so im Blut, dass wir einfach 1, 2, 3, 4, 5 Mal das Lob Gottes hinausballern? Oder muss man es uns einfach 5-mal hinter die Ohren schreiben und uns 5-mal bitten und uns 5-mal dazu auffordern, dass wir endlich ein Lob Gottes über die Lippen bekommen? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Lob Gottes uns in die Wiege gelegt ist. Uns Deutschen schon 2-mal nicht. Als ich vor 30 Jahren am Kirchentag, am evangelischen Kirchentag, jetzt werden manche denken, da war der auch schon. Ja, da war ich schon. Da war ich noch nicht lange Christ. Und ich wollte mal nach Berlin. Und das war das bisher einzige Mal, dass ich in Berlin war, damals noch im geteilten Berlin, im Juni 1989. Evangelischer Kirchentag im geteilten Berlin. Und in diesem evangelischen Kirchentag habe ich das erste Mal in meinem Leben vor 30 Jahren einen afrikanischen Gottesdienst besucht. Habt ihr schon mal einen afrikanischen Gottesdienst besucht? Als ich diesen Gottesdienst besucht habe, ist mir eines ein für alle Mal schlagartig klar geworden. Tom Ritter, du hast nicht die leiseste Ahnung von Anbetung und Lobpreis Gottes. Nicht die leiseste. Ist das nicht so? Geht uns das Klagen nicht viel leichter? Wisst ihr, wir sehen, und jetzt sage ich mal wieder in Klammern wir Deutschen, vielleicht auch nochmal in Klammern wir Pietisten mit unserer spezielleren Frömmigkeit, wie jedes so seine Frömmigkeit hat. Aber wir sehen oft nur die 2%, die noch fehlen. Wir sehen immer die 2%, die noch fehlen. Manchmal sind es nur 1%. Manchmal sind es noch weniger, manchmal auch mehr. Wir sehen immer das. Warum? Und nicht die 98%, die da sind. Ich verstehe mich selber manchmal nicht. Aber geht uns das Klagen nicht vielleicht über die Lippen? Das Jammern, das Bruddeln, das sich aufregen? Ganz egal, wie man sagt, gemeint ist immer das Gleiche. Klagen ist uns vertraut wie eine Muttersprache. Und loben müssen wir oft lernen wie eine Fremdsprache. Dabei bin ich überzeugt, dass Gottes Lob, das Lob Gottes, Gott zu loben, das ist eigentlich die Muttersprache des Glaubens. Sie sollte es zumindest sein. Wenn es darum geht, Gott zu loben, sollten wir nicht stammeln, sollten wir nicht stottern, sollten wir nicht schmallippig sein, es sollte uns das Herz aufgehen. Es sollte uns der Mund weit offen stehen, laut, von Herzen, aus unserem tiefsten Innern. Musik kann uns dabei helfen. Auch wenn Musik zu allen Zeiten sich verändert hat. Aber selbst hier in diesem Psalm werden wir ja dazu aufgefordert, singt ihm ein neues Lied. Lasst eure Instrumente und jetzt Achtung, Qualitätsmerkmal im Hebräischen schön erklingen. Man könnte auch gut übersetzen. Gut. Macht das, was ihr da tut, zum Lob Gottes in einer Qualität, die ihn ehrt. Und ruft eure Freude Achtung, laut hinaus. Muss man mehr zu dem Thema sagen? Ein neues Lied. Die Musik in guter Qualität und es darf ruhig etwas lauter sein. Okay, mir ist auch klar, Lobpreis und Anbetung Gottes, das kann man nicht allein auf Musikstil oder Qualität oder Lautstärke beschränken. Das geht nicht. Es wäre tatsächlich ein zu einseitiges Verständnis vom Lob Gottes. Aber eines ist doch ganz klar, der Psalm 33 ist ein Psalm, der im Gottesdienst gesungen wurde. Es ist ein Loblied. Und nicht wie an mancher anderen Stelle häufig ein Gebet eines Einzelnen aus einer bestimmten Lebenssituation heraus. Und schon zur Zeit des Alten Testamentes wurden Lob- und Anbetungslieder fest im Gottesdienst, in der Liturgie, im Ablauf verankert. Und geistliche Musik, Musik zum Lob Gottes, prägt von jeher den Glauben an Gott zu allen Zeiten. Ob das war zu einer Zeit, als man noch gregorianische Gesänge gesungen hat und dieses Brummen und dieses Getragensein und diese Melodien und diese Harmonien, ob mit Orgelchorälen von Bach, ob mit dem Posaunenchor oder mit der modernen Lobpreisband, spielt überhaupt keine Rolle. Das sind doch Stilfragen. Und wenn hier von der zehnseitigen Zither und von der Harfe die Rede ist und von den Zimbeln, ja, was denkt ihr, was das war? Es war natürlich keine E-Gitarre und kein Schlagzeug, aber so ähnlich. Wenn sie es gehabt hätten, hätten sie es gemacht. Jede Generation hat ihre eigene Musik und ihren eigenen Musikstil. Und Musik ist klar ein Stück weit auch immer Geschmackssache. Wisst ihr, mein Vater wird dieses Jahr 75. Wenn ich mit dem im Auto unterwegs bin, dann läuft Musik. Und dann muss ich es aushalten, dass bei ihm von der Kassette, das sind diese Dinger, ne, mit so einem Magnetband dran, das kennt ihr früher noch, ne, oder CD, je nachdem, dass von seiner CD aus seinem Radio die Original-Oberkrainer kommen und Volksmusik. Das muss ich aushalten. Deswegen einigen wir uns heimlich darauf, wenn es längere Strecken zu fahren geht, dann fahren wir in meinem Auto. Und dann kriegt er halt was anderes auf die Ohren. Musik, geistliche Musik prägt unser Leben und unser Innerstes. Und das weiß man mittlerweile in der Wissenschaft und das erleben viele Menschen und das erlebe ich auch auf dem Kranken- oder auf dem Sterbebett zum Beispiel. Die Melodien und Texte prägen sich tief in uns ein, manchmal tiefer als das Bibelwort selbst. Musik ist deshalb aus meiner Sicht auch eine Art, eine Form der Verkündigung. Wir machen doch nicht Lobpreis und dann kommt die Predigt, sondern wir verkündigen das Wort Gottes durch Gebet, durch Lied, durch Musik und durch die Wortverkündigung. Was glaubt ihr, wie viele Kinder bei Ferien ohne Koffer, bei FOK 120 Kinder, Sommerferienprogramm vor 2 Wochen, wer diesen Gottesdienst hier miterlebt hat mit den 350 oder 400 Leuten und diese Lieder und diese Stimmung, kann man jetzt geteilter Meinung sein und froh sein, dass das nur einmal im Jahr ist. Aber wer das miterlebt hat, wer von euch denkt denn, dass diese Kinder, die diese Lieder gehört haben, diese Lieder nicht nur hier im Gottesdienst oder an diesen Focktagen gesungen haben, sondern die trällern die weiter. Die trällern die Abend noch vorm Bett gehen. Und die trällern die morgens wieder beim Frühstückstisch. Unser Leben soll ein Resonanzkörper des Lobes Gottes sein. So wie bei einer Gitarre. Wir haben jetzt hier vorne keine Gitarre hier, aber hier sieht man es ein bisschen. Wenn ihr eine Gitarre in der Hand habt, besser gesagt nur eine einzelne Gitarrenseite, und ihr spannt diese Gitarrenseite von eurer Fußsohle, die klemmt ihr so unten ein, und spannt sie hoch und zieht sie an und zupft da dran, dann werdet ihr nichts oder kaum was davon hören. Die Gitarrenseite braucht einen Resonanzkörper. Etwas, wo sie schwingen kann. Wo sie klingen kann. Und wir sind solche Resonanzkörper als Christen. Damit das Lob Gottes in uns und an uns erklingen kann, Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, ja, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dann bedeutet es doch nichts anderes, als dass wir unser Leben aufmachen für die Gegenwart und für das Lob Gottes. Die Muttersprache des Glaubens. Das hat jetzt bisher noch nichts mit dem Thema allmächtig zu tun gehabt und ich bin schon ganz schön weit in der Zeit. Aber warum sollen wir den Gott loben? Und das kommt jetzt in diesem Psalm, nämlich weil Gott allmächtig ist. Weil er allmächtig ist. Und allmächtig, das ist nicht nur ein Dogma. Das ist nicht nur ein auswendig gelernter Lernsatz, den wir im Kopf haben und den wir vielleicht irgendwie auch irgendwann glauben. Sondern allmächtig bedeutet, da ist ein Gott, der ist unbegrenzt in seinen Möglichkeiten. Der ist nicht limitiert, unlimitiert, nicht eingegrenzt, nicht eingeschränkt, es sei denn, er tut es selbst, aus freien Stücken. Und wenn wir den Psalm 33 beten und uns dieser Psalm am Anfang zum fünffachen Lob Gottes aufruft, dann will ich an dieser Stelle jetzt einfach auch mal noch fünf kleine Aspekte herausgreifen, warum wir Gott loben können und sollen, und zwar laut und von Herzen. Nämlich Gott ist zu 100% verlässlich. Gott ist zu 100% verlässlich und darum lobt Gott. Heutzutage weiß man ja nicht mehr wirklich, was stimmt und was nicht. Die Fake News greifen um sich. Es werden Wahrheiten behauptet, die in Wirklichkeit nackte Lügen sind. Fakten geleugnet, die Geschichte uminterpretiert, Wortbruch immer mit einkalkuliert. Und wisst ihr, das Schlimme ist, die Leute glauben das. Und sie wollen das glauben und sie wollen die Wahrheit, so wie sie ist und nicht wahrhaben. Und das ist brandgefährlich, brandgefährlich. Die weltpolitischen Brandstifter legen überall auf diesem Globus, einer nach dem anderen, ihre Brandherde. Und die Rauchschwaden, die dadurch entstehen, versperren uns dann noch mehr den Sicht und den Blick auf die Wirklichkeit. Aber Gott ist anders. Gott ist zu 100% verlässlich. Sein Wort ist wahr, denn er ist allmächtig. Er ist wahr und wahrhaftig und was er spricht, das hält er auch ein. Und was er sagt, das trifft auch zu. Und es bewahrt uns vor all diesen Fake News und auch vor manchen Fake News mancher theologischer Strömungen, denen wir heute ausgesetzt sind. Und du kannst dich auf ihn verlassen. Darum lobe Gott. Oder glaubst du wirklich, dass derjenige, der das hier alles in dieser Welt erschaffen hat, nicht auch alle anderen Versprechen einlösen könnte? So ist nur Gott, er ist voller Güte. Und auch das gehört zu dieser Wahrheit dazu. Die Erde ist voll der Güte des Herrn, deshalb lobt Gott, denn er ist allmächtig. Wir Menschen dagegen, wir radieren die Güte Gottes Landstrich für Landstrich aus dieser Welt aus. Wir zerstören sie, wir zerstören die Umwelt, beuten den Planeten aus. Der Segen unseres Wohlstands bringt andernorts oftmals Fluch. Wir rüsten die Welt wieder auf. Die totalitären und autoritären Regime erstarken, neue Atomwaffen, neuer Rassismus und das Ende der persönlichen Freiheit greift um sich. Und ich bin gespannt, wie diejenigen, die jetzt gerade in Hongkong für ihre Freiheit kämpfen, wie lange sie noch das tun, ohne dass sie mit brutaler Waffengewalt niedergeschlagen werden. Wo ist da etwas von der Güte Gottes zu sehen? Ja, man muss schon genau hinschauen. Vielleicht hilft uns ja auch mancher Zweckoptimismus. Und auch wenn ich es manchmal nicht sehen kann, aber ich will es glauben. Die Güte des Herrn ist überall. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und ich kann nicht verstehen, wie wir immer wieder und immer wieder neu uns diese alten Mauern und Grenzen wieder zurückwünschen. Das kann ich nicht begreifen. Aber er sitzt im Regiment, dass das alles ohne Blutvergießen abging. Das ist für mich in meinen Augen ein Wunder Gottes. Und so hat es auch der große Theologe Karl Barth mal gesagt. Er hat gesagt, es wird regiert. Am Vorabend seines Todes hat er mit seinem Freund Eduard Thurneisen telefoniert. Und er hat gesagt, es wird regiert, nicht nur in Washington, nicht nur in Moskau, nicht nur in Peking oder in London oder in Rom oder sonst irgendwo. Es wird regiert, weil Gott im Regiment sitzt. Denn er ist allmächtig. Gott hat einen Plan für diese Welt. Er hat gute Pläne für diese Welt und auch für dich. Menschen oder Theologen nennen das Heilsgeschichte. Der Herr, so heißt es da, macht die Absichten der Menschen zunichte. Ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne, doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Und deshalb hat er auch gute Absichten über deinem Leben. Er verfolgt gute Pläne auch bei dir. Und in diesem Plan kalkuliert er sogar alle Risikofaktoren oder Störfaktoren mit ein, sogar Selbstverschuldete. Es geht nicht immer alles glatt im Leben, aber Gott hat einen Plan für dich. Und er kann aus den schlimmsten Situationen noch etwas Gutes daraus entstehen lassen. Und sei es noch so verkorkst, denn er ist allmächtig. Vielleicht habt ihr schon mal etwas von diesem Mann gehört. Wilhelm Bunz heißt er, bekannt auch als der Bibelraucher. Dieses Buch könnt ihr jetzt zur Sommerlektüre im Blickwinkelbuchladen in Nöttingen kaufen, Rossecker Straße 6, wenn er wieder offen hat. Als Jugendlicher fährt dieser Mann einen Mann tot, Jugendarrest, Gerichtssaal, Bewährung. Und es entwickelt sich zum gewohnten Lebensmuster in seinem Leben, der gewohnte Lebensrhythmus von Wilhelm Bunz. Und 1983, es ist auch schon ein paar Jahre her, in einer Zelle, in einer Gefängniszelle, greift Bunz zur Bibel. Und er liest eine Seite, reißt sie dann heraus und dreht sich davon eine Zigarettenkippe. Das macht man normalerweise nicht. Aber er hat immer, bevor er sich daraus eine Zigarette gedreht hat, diese Seite gelesen. Und so qualmt er sich im wahrsten Sinne des Wortes durch bis zum Neuen Testament. Und als er dort angekommen ist, dann packt ihn plötzlich das, was er da liest. Und da heißt es von Gott, ich bin treu wie ein liebender Vater. Und das ist die Lebenswende im Leben des Wilhelm Bunz. Und noch im Knast gibt er diesem Gott eine Chance und merkt schnell, das Leben mit Gott, das ist knallhart. Knallhart voller Wunder. Halleluja, darum lobt Gott. Denn es ist nur eine logische Konsequenz, dass Gott auf unser Leben achtet und unser Leben in seiner Hand hält. Kein Haar geht verloren, ohne dass Gott es nicht wüsste. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Nichts und niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Er behütet unseren Eingang und Ausgang. Er schläft und schlummert nicht. Nein, er ist unser Fels und unser Schutz. Darum lob Gott. Mag sein, dass er an der einen oder anderen Stelle dazu einen Schutzengel gebraucht. Aber er achtet auf uns, sein Blick ruht auf uns. Oder so wie es hier Martin Luther übersetzt, sein Auge achtet auf alle, die ihn fürchten. Das hat nichts mit Big Brother zu tun. Oder dieser völlig unnötigen Soap, die da durch die Fernsehmedien gerade geistert. Nein. Aber ich habe mich gefragt, warum schauen Menschen das an? Promi Big Brother. Warum schauen Menschen das an? Und ich glaube, der Grund ist, weil sie es lieben, andere heimlich zu beobachten. Weil das gibt uns ein Gefühl von Macht und von Kontrolle. Hier ist aber nicht von Macht und Kontrolle die Rede, hier ist von Vertrauen die Rede. Wir können im Leben nie alles kontrollieren, das geht gar nicht. Und wenn wir es wollen und versuchen, es geht nicht. Wir richten Überwachungskameras ein, zu Hause und sonst irgendwo. Wir schließen Versicherungsverträge ab. Wir fahren die Kinder direkt vor die Schule mit dem Auto, manche bis zum Abitur. Aber wir haben es nicht im Griff, Leute. Das heißt nicht, dass wir nicht achtsam oder nicht auch mal vorsichtig sein sollten. Aber das Vertrauen von Menschen gewinnt man nicht durch Kontrolle. Aber noch mehr sollten wir auf Gott vertrauen. Auf Gott. Und aus diesem Gottvertrauen heraus auch ein Stück weit uns selber mehr vertrauen oder unseren Kindern oder denen, die uns anbefohlen sind. Ihnen Vertrauen entgegenzubringen ist besser, als den Kontrolletti zu spielen. Geht euch da ein Lob Gottes über die Lippen? Gott ist allmächtig. Dafür loben wir ihn. Und zum Schluss, der letzte, fünfte Aspekt zur Aufforderung des Lobes Gottes. Er hilft dir in allen Lebenslagen. Er hilft dir in allen Lebenslagen. Denn das alles hilft im Leben doch nur bedingt, was wir uns so zusammenschustern. Der Spruch hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Kann nicht der Leitspruch eines Christen sein. Denn letztlich kann uns doch nur Gott helfen. An ihn dürfen wir uns wenden, zu ihm dürfen wir beten. Wir dürfen eben auch klagen, aber eben auch loben und danken, denn er ist allmächtig. Denn selbst wenn du alle Möglichkeiten auf deiner Seite hättest, selbst wenn, die Möglichkeiten Gottes übersteigen das alles noch weit. Er hat immer noch mehr Möglichkeiten, als du dir ausdenken kannst. Wir leben heute in einer Multioptionsgesellschaft. Junge Menschen müssen heute nach dem Abitur aus fast 20.000 Studiengängen einen auswählen, der zu ihnen passt. Das ist unmöglich. Das Wunder ist nicht, dass Gott aus unseren Möglichkeiten mehr macht, als wir uns vielleicht ausdenken können. Sondern das Wunder ist, er hilft auch dir. Er hilft auch dir im Dschungel deines Alltags. Das Wunder ist, dass er deine Möglichkeit ist. Und deshalb lobe Gott. Zum Ende nochmal diese 5 Punkte. Und nehmt diese mit nach Hause. Ich wünsche es euch. Lob darüber Gott. Wenn es mindestens an einem dieser Punkte ist. Gott ist 100% verlässlich. Die Erde ist voller Güte des Herrn. Gott hat gute Pläne über deinem Leben. Gott passt auf dich auf und er hilft dir in jeder Lage, denn er ist allmächtig. Amen. So sei es.